Herzlich willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Kerstin Erbe. Sie ist Geschäftsführerin von DM Drogeriemarkt Deutschland und wir sprechen darüber, was sich bei DM in puncto Nachhaltigkeit tut und wie es eigentlich ist, die einzige Frau in der Geschäftsführung zu sein. Liebe Kerstin, schön, dass du heute da bist.
Liebe Verena, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Kerstin, du hast auf deinem LinkedIn-Profil hast du ein Zitat. Und das lautet, wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit. Kerstin, von was träumst du momentan?
Oh, ich träume immer von ganz viel. Wenn ich das jetzt auf LinkedIn und auf das berufliche Umfeld beziehe, dann träume ich natürlich davon, dass es uns wirklich gelingt, kraftvoll unsere Wertschöpfungsketten, unser Handeln zu transformieren und dass es wirklich in den nächsten 10 Jahren gelingt, innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften. Und so bin ich eigentlich auch zu dem Zitat gekommen, ne? Weil wenn man über Nachhaltigkeit redet, dann kommt als erstes ja sehr häufig, das ist schwierig und das geht nicht und hier ist ein Zielkonflikt und da verlieren wir das. Also es ist wahnsinnig schwierig immer. Und ich bin halt ein Träumer. Ich habe schon immer auf dem Rücken gelegen und in die Wolken gestarrt und vor mich hingeträumt. Und ich glaube halt, wenn wir gemeinsam in die Zukunft träumen und uns vorstellen, wie sie besser sein kann, dann gelingt uns vieles viel, viel besser. Und dann wird so etwas wie eine nachhaltige Transformation ganz schnell möglich. Wir müssen es nur tun.
Ich kann mich auch daran erinnern, dass du in einem Interview auch gesagt hast, so was bei DM gelebt wird, ist die Lust auf Zukunft. Mhm. Und dass man gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit ist so oft so immer dieser Tonus, was wir eigentlich alles noch schlecht machen und was nicht passt und was noch geändert werden muss. Aber dieses positive Vorausschauen in die Zukunft fehlt da oftmals total. Und ich habe so das Gefühl, dass bei DM das aber ein total großes Anliegen ist, dass eben positiv in die Zukunft geschaut wird, was man eigentlich alles noch bewerkstelligen kann, richtig?
Ja, es geht ja darum, ganz, ganz viele Menschen mitzunehmen. Und bei DM ist es so, wir haben wirklich die gesamte Gesellschaft bei uns in den Filialen. Ja, von Menschen, die halt eher sehr konservative Werthaltungen haben, bis hin zu sehr, sehr progressiven. Und für alle wollen wir ja da sein. Und mit allen wollen wir eine bessere, eine nachhaltigere Zukunft gestalten. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, davon bin ich überzeugt, auch wenn ich zurückblicke auf die Nachhaltigkeitsdiskussion der letzten 30 Jahren, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig zu verdeutlichen, dass es um eine bessere Zukunft geht, um eine nachhaltigere, um eine Zukunft, in der es uns gelingt, gut zu leben, uns weiterzuentwickeln, aber auch gleichzeitig unseren Planeten zu bewahren. Denn das ist ja der große Irrtum eigentlich, ja, des großen Wohlstandsgewinns, den wir in den letzten 100 Jahren hatten. Wir hatten dazu gerade einen sehr, sehr interessanten Vortrag. Ich glaube, Professor Maya Zippel war das, die einfach mal aufgezeigt hat, ja, wie die Welt noch in den 60er, 70ern war. Ich erinnere mich da auch noch dran. Ja, und wie sie heute ist. Und wie viel uns eigentlich gelungen ist in dieser Zeit, ja, wie viel Wohlstand, wie viel Gesundheit, ja, wie viele gute Dinge eigentlich entstanden sind in all dieser Zeit. Man muss nur konstatieren, wir haben halt nicht alles richtig gemacht. Ja, diese Wohlstandsgewinne waren halt durch eine sehr starke Karbonisierung, sehr, sehr viel CO2 und, also sehr viele Umweltbelastungen. Und darum geht es. Ja, wie können wir das besser machen? Wie können wir dort unsere Handlungsweisen weiterentwickeln, unser Wirtschaften weiterentwickeln in einer Art und Weise, die uns weiterhin Fortentwicklungen ermöglicht, aber gleichzeitig die planetaren Grenzen berücksichtigt, also nicht diesen Planeten ausbeutet, bis er halt irgendwann nicht mehr als Lebensraum zur Verfügung steht. Und ich meine, am Ende des Tages schießen wir uns damit ja auch eh ins eigene Knie, weil der Erde ist völlig egal, ne, ob es hier 4 Grad, 5 Grad oder 10 Grad wärmer ist, die Erde bleibt. Wir können dann halt nicht mehr hier leben. Deswegen geht es ja darum, ne, dass wir uns unseren Lebensraum erhalten und gleichzeitig natürlich auch dafür sorgen, dass Menschen gut, gesund und glücklich möglichst leben können.
Mhm. Kerstin, vielleicht möchtest du noch mal einen kurzen Einblick geben zu deiner Person. Du bist ja auf jeden Fall auch für das Ressort Produkt zuständig und eben auch ganz intensiv für Nachhaltigkeit bei DM. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz zu deiner Vita und zu deiner Person was sagen.
Ja, ich bin klassisch also Betriebswirtin. Ich habe mal Betriebswirtschaft studiert in Münster, war dann sehr lange Jahre in der Kosmetikbranche, also Kosmetik und FMCG. Habe also sehr, sehr viele der Produkte, die wir bei DM verkaufen, auch in meiner beruflichen Laufbahn im Marketing irgendwo berührt. Das heißt, ich habe halt viele dieser Produkte entwickelt und in unterschiedlichen Unternehmen im In- und Ausland in der Industrie gearbeitet. Und seit 8 Jahren jetzt bin ich bei DM und hier verantwortlich für alles, was wir als DM-Marke verkaufen. Das heißt, in meinem Ressort entwickeln wir diese Produkte gemeinsam mit Herstellpartnern und wir kaufen sie auch ein. Und da das natürlich auch sehr viel mit der Wertschöpfungskette zu tun hat und dort Nachhaltigkeitsaspekte sehr, sehr wichtig sind, habe ich nach dem Weggang von Erich Harsch bei uns in der Geschäftsleitung auch diese Verantwortung in der Geschäftsführung mit übernommen. Ich koordiniere dort über unseren Arbeitskreis Zukunftsfähigkeit, nennen wir das, als Arbeitskreis Zukunftsfähigkeit, die Nachhaltigkeitsaktivitäten im gesamten Unternehmen, also sowohl in Deutschland als auch in den verbundenen Ländern. Mhm. Und zudem, ne, wir haben das immer in der Geschäftsführung, wir haben nicht nur ein Ressort, sondern unser Geschäft ist ja eigentlich in den DM-Märkten. Dort entsteht ja, was wir an Wertschöpfung für die Gesellschaft auch leisten als Unternehmen. Und deswegen haben wir in der Geschäftsführung immer nicht nur ein Ressort, sondern auch eine Region. Und bei mir ist das der Bereich Hessen noch mit anknüpfenden Bereichen nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Also quasi von Wiesbaden bis oben Braunschweig, Hannover, dann Bielefeld, Paderborn. Das ist meine Region mit mehr als 270 DM-Märkten, wo ich dann halt auch direkt mit der Nase am Puls draußen bin und in einer sehr, sehr flachen Hierarchie halt direkt auch mitbekomme, was dort in den Märkten passiert. Und das ist eine super spannende Aufgabe, muss ich sagen, und macht mir halt jeden Tag sehr, sehr viel Freude.
Ich habe da auch ein Bild von dir gesehen, da sitzt du direkt an der Kasse und bist du direkt auch quasi vor Ort und beim Geschehen dabei. Wie war das für dich eigentlich?
Ich weiß noch, wie ich das erste Mal an der Kasse saß, da hatte ich einen Heidenrespekt. Ja, weil du willst ja keine Fehler machen, vor allen Dingen, wenn du dann natürlich als Geschäftsführer da an der Kasse sitzt in deiner Region. Und für mich ist das ja komplett ungewohnt. Man muss schon auf sehr, sehr viele Dinge auch achten, wenn man da an der Kasse sitzt. Einerseits natürlich die freundliche Kundenansprache, dass man dort eben im Gespräch ist, aufmerksam ist, achtsam ist. Aber auch natürlich, dass man richtig kassiert, die entsprechenden Bedienelemente entsprechend kassiert, alles richtig macht mit dem Geld, macht mit den Karten und, und. Also es ist schon nicht unkompliziert, muss ich sagen, vor allen Dingen für jemanden, der das halt nicht tagtäglich tut. Insofern, ich sage immer, ich habe einen heilen Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen in den Filialen. Viele sagen ja so, Verkäufer, aber das ist nicht Verkäufer, sondern das ist eine wirklich extremst vielseitige Aufgabe mit einem sehr, sehr anspruchsvollen Profil auch. Wir haben ja bei uns in den Filialen sehr viele gelernte Drogisten, die also nicht nur eine Verkäuferausbildung gemacht haben, sondern sehr, sehr viel mehr noch hinzugelernt haben, eben aus den drogistischen Warenbereichen, also wirklich Warenkunde und das Kaufmännische und. Also sehr vielseitig ausgebildete Kolleginnen und Kollegen, die dann aber auch eine Aufgabe haben, einen Job haben, die halt permanent sich ändert. Ja, weil sehr, sehr viele Fragen auf sie einprasseln, sehr, sehr viele Aufgaben auch hinzugekommen sind im Zuge der Digitalisierung und. Deswegen Hut ab vor den Kolleginnen, die dort ja, diese Aufgabe wahrnehmen. Deswegen mache ich manchmal solche Bilder, um das einfach auch wertzuschätzen. Die Kolleginnen und Kollegen können das natürlich klassen besser als ich, ehrlich gesagt.
total. Ja, da war total spannend, weil dann einem auch mehr wieder bewusst wird, was für Fähigkeiten man eigentlich auf dieser Position braucht. Und ich habe auch in einem Interview von dir gehört, da sprichst du auch von der Kultur bei DM so von unten gedacht, ne? Dass auch dass es kurze Entscheidungswege gibt und dass eben auch die Entscheidung eigentlich schon in Anführungsstrichen unten, aber im Sinne von einfach bei der Person, die direkt mit dem Kunden in Kontakt ist, eigentlich schon beginnt.
Also wir denken ungern in unten und oben, ehrlich gesagt, ne? Sondern ja, was wir haben, ist ein Kugelmodell. Und draußen ist natürlich die Gesellschaft, sind die Märkte. Ja, und dort kommen die Kunden, die vielseitigen Kunden. Und was wir nennen das rückwärtige Dienste oder Dialogikum machen, ist eigentlich, dass wir natürlich unterstützen, dass in den Filialen bestmöglich ja, diese Leistung geliefert werden kann. Das heißt, wir versuchen, so gut wie möglich zu unterstützen. Und es fängt immer von außen an. Also der Kunde, ja, die Filialen, die Filialteams, dann gibt es Gebietsverantwortliche, die die Filialteams unterstützen. Und es gibt rückwärtige Dienste, ja, die wir hier bei uns in Karlsruhe im Dialogikum haben, wo wir halt sogenannte Vorleistungen erbringen. Zum Beispiel, ja, wenn man ein Sortimentslayout erstellt. Da steht ja sehr, sehr viel Gehirnschmalz dahinter. Ja, dass man dort Marktforschungsstudien hat, dass man dort eben entsprechend schaut, wie orientieren sich Kundinnen und Kunden und. Und dann macht man halt ein Layout nach dem besten Wissen, Gewissen ja, und dem besten Know-how, was wir haben, was dann aber die Kolleginnen und Kollegen in den Filialen wirklich individuell an die räumlichen Gegebenheiten jeder Filiale wiederum anpassen müssen. Und deswegen ist es halt nur eine Vorleistung, die wir hier zentraler bringen können. Und die eigentliche Leistungserstellung ist dann eben immer in den DM-Märkten oder dann eben im Online-Shop. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Also wir denken eigentlich das Unternehmen nie von oben nach unten, sondern eigentlich immer vom Kunden und ja, versuchen es dort eben, dass jeder unterstützt, die nächste Instanz am bestmöglich seine Aufgabe zu machen.
Dann sagen wir besser von außen nach innen, von dem Kugel sozusagen, von der Kugel gedacht.
Ja.
Kerstin, wie hat sich denn das mit Hinblick auf Nachhaltigkeit, wie hat sich denn das Käuferverhalten so in den letzten Jahren verändert in einem Drogeriemarkt?
Also wir erleben, dass das Thema Nachhaltigkeit bei den Kundinnen und Kunden extremst hoch auf der Agenda steht. Ich bin sehr viel gefragt worden, jetzt auch in den letzten 2 Jahren, ist Nachhaltigkeit ja, jetzt nicht wieder hinfällig, ja, wo Inflation ist, die Geldbeutel eng sind und. Ich habe immer gesagt, nein, ja, das Thema ist ja schon sehr lange da, hat in Corona dann eine extreme Befeuerung nochmal erlebt, also war sehr, sehr hoch auf der Agenda. Natürlich haben die Menschen in den letzten 2 Jahren durch die hohen Inflationsraten extreme Kaufkraftverluste erlebt und es gibt breite Schichten auch in der Gesellschaft, die damit sehr stark kämpfen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie sagen, Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist extrem wichtig. Die Frage ist halt nur, kann ich mir das leisten oder nicht? Das ist wieder eine andere Diskussion, aber sie wünschen es sich. Und das, finde ich, ist doch unsere Aufgabe auch wiederum als Unternehmen, ja, das zu ermöglichen, dass wir nicht nur denen, die sich's leisten können, nachhaltige Produkte anbieten, sondern dass wir wirklich für alle bestmöglich unseren Job machen. Und das versuchen wir bei DM Drogeriemarkt, indem wir wirklich quer durch die Bank an den Nachhaltigkeitsaspekten, den Umweltaspekten unserer Produkte arbeiten und da nicht davon ausgehen, ob das jetzt halt nur eine spezielle Range ist, halt für besonders nachhaltigkeitsorientiert oder nicht, sondern wir sehen einfach, was möglich ist. Ja, und das fängt auch bei den ganz, ganz günstigen Artikeln an, ne? Wie so ein Balea Duschgel, ne? Auch da haben wir eine Rezyklatflasche. Auch da haben wir Kappen optimiert, Verpackungen optimiert, Formeln optimiert, Rezepturen optimiert und. Ja, und trotzdem für 55 Cent, denn Nachhaltigkeit soll halt auch erschwinglich bleiben. Und dann gibt es natürlich Aspekte, wenn man noch weiter geht, wenn man zum Beispiel, wie wir es bei einigen Produkten machen, nochmal in Renaturierung investiert. Das sind natürlich zusätzliche Kosten. Ja, die müssen wir natürlich auf Preise aufschlagen. Ja, weil auch am Ende des Tages wir natürlich Geld verdienen müssen. Aber es geht ja auch darum, wahre Kosten zu zeigen. Und wahre Kosten sind halt auch ja, Umweltkosten, die heute in den Produkten mit drin stecken, aber nicht wirklich in den Preisen. Und das ist mir ein persönliches, sehr, sehr wichtiges Anliegen, dass es uns in den nächsten Jahren gelingt, viel mehr Bewusstsein für diese Umweltkosten auch zu schaffen. Und es ist uns auch gelingt, sie so weit wie möglich zu vermeiden, ja, dass solche Umweltkosten gar nicht entstehen, also Schäden, die entstehen, die dann bepreist sind, dass diese Schäden gar nicht entstehen. Und da, wo es halt nicht möglich ist, dass wir dort entsprechend wieder gut machen mit Renaturierungsmaßnahmen, die greifen. Und das muss natürlich irgendwo in die Preise hinein.
Jetzt könnt ihr natürlich in puncto Nachhaltigkeit immer beim Einkauf, bei eurem Sortiment ansetzen. Und du hast ja auch schon Balea erwähnt, also eure Eigenmarken spielen da eine ganz große Rolle, wo ihr entlang der Wertschöpfungskette einfach auch viel agieren könnt. Jetzt einfach mal gefragt, wie viele Eigenmarken gibt es eigentlich bei DM und wie viele Produkte?
Oh, das weiß ich ehrlich gesagt. Also wir haben 28 Eigenmarken. Und rund 6.000 Produkte, plus minus. Ja.
Ja.
Also wir haben ja auch viele saisonale Produkte, sehr viel rein und raus. Deswegen schwankt das immer relativ stark. Aber das sind so die Zahlen, die wir kommunizieren.
So circa, also so ganz genau muss es gar nicht sein, weil wie du sagst, es schwankt ja immer auch so ein bisschen. Mhm. Aber um die 28 Eigenmarken, das ist ja auf jeden Fall auch schon gar nicht so wenig und das ja auch über jeden Bereich. Ne? Also du hattest ja schon Balea Duschgel angesprochen, aber ja auch im Haushaltsbereich, überall eigentlich, wenn man durch den kompletten DM-Markt oder ich sage jetzt auch mal online der DM-Seite sich durchklickt, findet man ja an jeder Ecke eine Eigenmarke von DM.
Ja, also wir wollen in allen relevanten Kategorien auch mit der Eigenmarke vertreten sein. Und es gibt so Bereiche wie zum Beispiel Parfum, da sind wir noch nicht größer drin. Aber ansonsten überall da, wo wir glauben, dass ein relevantes Angebot halt Sinn macht, sind wir mit DM-Marken vertreten.
Du hast schon angesprochen, bei der Verschlusskappe zum Beispiel von dem Duschgel, da habt ihr viel optimiert, da konntet ihr viel einsparen. Was erwartet uns denn jetzt eigentlich noch in der Zukunft? Also an was seid ihr vielleicht gerade dran oder wonach träumt ihr sozusagen?
Also wir träumen davon, möglichst viel in einen Kreislauf bringen zu können. Deswegen haben wir als DM ja auch schon vor Jahren das Forum Rezyklat gegründet, um einfach die Kunststoffverpackungen, ja, die bei uns ja maßgeblich im Einsatz sind, auch in einen Kreislauf führen zu können und im Kreislauf einfach mehrfach nutzen zu können. Weil bis heute gibt es keine alternativen Packmittel, die in der Ökobilanz besser sind als diese Kunststoffe. Was an Kunststoff natürlich fürchterlich ist, wenn wir es nur einmal benutzen. Deswegen ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir dort wirklich funktionierende Kreisläufe etablieren und parallel so weit wie möglich versuchen, Material einzusparen oder halt bestehende Kreisläufe nutzen. Also wir reden ja immer sehr viel, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, reden wir sehr viel über die Verpackung. Wir sollten uns aber auch unterhalten über die Inhalte der Flaschen. Denn dort sind auch zum Teil nicht unerhebliche Emissionen. Und was wir dort extrem spannend finden, ist die Tatsache, auf bestehende Rohwaren zurückzugreifen. Also auf quasi Inhaltsstoffe, die Abfälle in anderen Strömen sind. Dass sie also gar nicht eigens für uns genutzt werden. Das haben wir jetzt gerade mit der Marke No Planet B nochmal wieder erneut relanciert. Wir haben aber auch unter der Marke Alverde zum Beispiel solche Produkte, wo wir auf Rohwaren zurückgreifen, die halt Abfallprodukte in anderen Produktionsprozessen sind. Oder wir haben zum Beispiel auch ein Pilotprojekt, wo wir CO2-recyceltes Ethanol eingesetzt haben in unserem Geschirrspülmittel. Denkt mit, ProClimate-Geschirrspülmittel, da war oder ist nach wie vor Alkohol drin, der aus CO2-Recycling gewonnen wird. Und wir können aus CO2-Recycling gewonnenen Alkohol mittlerweile auch Flaschenblasen, Kunststoffflaschen blasen und so quasi auch das CO2 im Kreislauf halten. Und das ist CO2, das in der Stahlproduktion anfällt. Ja, und wenn es halt nicht aufgefangen und wieder fermentiert und gebunden wird, dann geht es halt irgendwo in die Atmosphäre. Aber dadurch, dass wir es halt auffangen, fermentieren und wieder zum Einsatz bringen, ist sowohl CO2 gebunden als auch alternative Rohstoffe werden halt gar nicht erstmal benötigt. Und das finden wir, ist ein Ansatz, der halt extremst interessant und spannend ist, neben den vielen, vielen kleinen Beispielen, wo wir einfach versuchen, Materialien, aber auch Inhaltsstoff im Kreislauf zu führen.
Total spannend, weil das ist ja auch dieses ne, auch sich zu fragen, welche Branchen kann man miteinander verknüpfen, wie zum Beispiel eine Stahlproduktion, hast du gerade angesprochen, und wie man da eigentlich noch in Anführungsstrichen eine Verwertung draus machen kann und eine Wertschöpfung ja auch draus machen kann. Total interessant. Und ich glaube, das macht ja wahrscheinlich eure Denkweise auch aus, dieses, dass man viel noch mehr in Kollaborationen denkt, ja. Und diese Zusammenhänge, ja.
Also ich glaube, viele der Themen, ja, können wir einfach nur im Netzwerk auch wirklich bewältigen. Und deswegen ist es extremst wichtig, dass wir dort vernetzt denken und zum Teil auch aus Competition Co-Opetition wird, weil viele Themen kann man dann gemeinsam bewerkstelligen. Also wir hatten das, bei uns im Sortiment hat man natürlich immer wunderbare Möglichkeiten. Und wir haben zum Beispiel auch Lieferanten, die dann halt zum Teil Rohwaren für die im Bio liefern, aber dann Abfälle aus der Lebensmittelproduktion wiederum für die Kosmetik anliefern. Und da gibt es halt noch ganz, ganz viele Bausteine, wo wir einfach schonender, sorgfältiger mit den Ressourcen umgehen können, die wir verwenden. Und das ist viel, viel kleinteilige Arbeit. Aber über dem Großen steht halt wirklich diese Idee, echte Kreislaufwirtschaft. Also so viel wie möglich eben die Wertstoffe der Natur im Kreislauf zu führen, sie nicht in einem linearen Prozess halt einmal abzubauen, zu benutzen und dann wegzuschmeißen. Ja, und wenn wir dieses Dogma einfach verlassen und unsere Wertschöpfungsketten immer wieder verstärkt im Kreislauf bilden und immer mehr solcher Kreisläufe entwickeln, ja, dann können uns Riesenfortschritte gelingen.
Das, um da nochmal zu dem Anfang zurückzukehren, das macht ja dann eigentlich auch Lust auf die Zukunft und Lust, da auch was zu bewegen.
Ja, also darum geht es ja. Ich glaube halt Verbote und Zurückdiskussionen und Wegnehmendiskussionen, die motivieren halt einfach nicht. Und ich verfolge jetzt, ich erzähle das halt auch immer, ich habe als Jugendlicher im Regal meiner Eltern das Buch Grenzen des Wachstums entdeckt. Da war ich irgendwie so 18, 19 die Ecke, ne? Ich glaube, kurz nach dem Abitur. Und dann habe ich das auch gelesen und dachte so, okay, ne? Es geht so nicht weiter, aber ist ja auch klar, wo angepackt werden muss, Wasserstofftechnologie, dieses und jenes. Ne? Das müssen wir mal voranmachen. Und dann waren ja so die, ne, da waren FCKW und man hat das in den Griff gekriegt und dieses Thema mit den Katalysatoren hat man in den Griff, der saure Regen. Also es sah ja so aus, als, ne, würden wir diesen Fortschritt auch schaffen. Ne? Die ganze Abfallwirtschaft wurde geschaffen. Also es sah immer gut aus. Und irgendwann dann stellte ich aber fest, okay, ja, die großen Themen, die sind gar nicht angegangen worden. Ja, und habe mich immer wieder gefragt, woran liegt es denn eigentlich? Weil die Fakten, ja, ne, die sind immer lauter dann geworden und immer eindringlicher und immer krisenhafter. Ja, ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben, reden wir nochmal über Klimawandel oder es ist die Klimakrise, ja, oder worüber reden wir? Ja, aber es waren halt immer solche Szenarien, die drohend sind, ne, die sehr, sehr beängstigend sind. Und ich glaube einfach, dass man holt die Menschen nicht ab. Ja, so eine Diskussion, weil wenn etwas extremst bedrohlich und gleichzeitig hochkomplex und groß ist, dann reagieren Menschen sehr menschlich und stecken den Kopf in den Sand und ziehen sich zurück. Das erleben wir im Moment ja auch, ne, bei den ganzen großen Krisen dieser Welt. Dann zieht man sich halt zurück und schaltet den Fernseher aus, ja, und trifft sich mit seinen Freunden und lässt es einfach gar nicht mehr an sich ran und macht weiter wie bisher. Und das ist halt gerade nicht die Haltung, die uns hilft, die Transformation, ne, die Wandlung, die Weiterentwicklung auch der Gesellschaft hinzubekommen. Und es geht darum, offen zu bleiben und zu sagen, was geht denn? Ja, und wie kann ich es denn machen? Und wie können wir es denn besser gestalten? Und ne, deswegen habe ich auch dieses Zitat auf meiner LinkedIn-Seite gewählt, weil ich glaube an die Kraft, ne, des Träumens in die Zukunft. Wir haben als Menschen ja die einzigartige Fähigkeit, dass wir erkennen können, dass wir reflektieren können. Ja, wir haben ein Gehirn, wir können reflektieren, ja, über das, was wir getan haben, ja, und was wir tun. Und wir können daraufhin basierend, erkenntnisorientiert unser Handeln weiterentwickeln. Und das können wir, ne, wir können in die Vergangenheit blicken und ins Heute können wir es tun, aber wir können es auch im Hinblick auf die Zukunft tun, indem wir uns Zukünfte vorstellen können. Wir können quasi gedanklich in die Zukunft reisen und uns vorstellen, wie könnte die denn aussehen, wie könnte die denn sein? Ja, und das nenne ich halt auch Träumen. Denn wenn ich das mit meinen Wertvorstellungen verknüpfe für das, was für mich sinnvoll ist, dann ist es ja ein Traum. Und das ist die Kraft, die uns motivieren wird, die Dinge weiterzuentwickeln. Nicht zu sagen, ja, wir werden alle sterben und es geht alles unter, sondern dass wir sagen, wie wünschen wir uns denn eine Welt, ja, die friedlich ist, die gesund ist, ja, wo Menschen gut leben, wo aber auch die Tiere gut leben, wo die Natur überleben kann, wo die Grundlagen unserer Existenz bestehen bleiben. Und wie muss die aussehen und ja, wie können wir das gestalten? Und wenn man dann halt zurückreist ins Heute, dann entsteht ganz viel Handeln. Und darum geht es, glaube ich, in den nächsten sehr, sehr kritischen 10 bis 15 Jahren, genau das zu tun mit möglichst vielen Menschen. Und das aber gleichzeitig auch sehr vernetzt zu tun, damit wir auch PS auf die Straße bringen, weil wir haben schon ziemlich lange gewartet.
Mhm. Kerstin, ich habe hier ganz begeistert deinem fast schon Pep-Talk gelauscht. Total gut und kann ich auch nur nicken. Ich habe ja fest genickt auch, dann nur bestätigen. Kerstin, träumst du auch davon, dass es mehr Frauen in Führungspositionen gibt?
Klar. ich träume von einer, einer gerechten Gesellschaft, auch geschlechtergerecht, aber ich möchte es gar nicht an einem Identitätsmerkmal festmachen. Einer Welt, in der jeder und jede, der oder die sein kann, die man sein will und der, wo einfach alle den Zugang auch haben. Und es geht um Zugang, es geht aber auch um Machen und Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, da haben wir schon viel, viel erreicht, gerade in Deutschland. Ja, wenn wir in die Welt blicken, ist es noch nicht überall so. Aber meine Wertvorstellung ist halt die, dass einer gerechten, inklusiven Gesellschaft. Und ich glaube, wir haben schon viel bewegt, aber da ist noch viel zu tun.
Woran glaubst du, liegt es denn vielleicht, dass es noch gar nicht so viele Frauen in Führungspositionen gibt? Weil ich hatte nämlich kürzlich ein Podcast-Gespräch und da meinte mein Gast auch, weil sie auch sehr bemüht ist, Frauen, die das Potenzial haben, Führung zu übernehmen oder auch in der Karriereleiter, sage ich mal, ne, nach oben zu steigen, das oft gar nicht selber erkennen, dass sie eigentlich gut dafür gemacht wären. Mhm. Merkst du das jetzt vielleicht in deinem Team oder in deinem Umfeld vielleicht auch, dass da Frauen irgendwie noch zurückhaltender sind und die irgendwie ein bisschen mehr einen Push benötigen? Oder sagst du, nee, es hapert eigentlich an einer ganz anderen Stelle?
Also ich lebe ja jetzt in einem Unternehmen oder ich arbeite im Unternehmen oder ich arbeite auch in einer Branche, wo natürlich sehr, sehr viele Frauen auch arbeiten. Und obwohl wir auch bei DM, ne, haben wir recht gute Quoten, sag ich mal, da wir haben also in Führungspositionen auf der zweiten Ebene 40 zu 60, also ne, sehr, sehr viele Frauen. Aber auch hier stellen wir fest, ja, Frauen kommen eben sehr gut ausgebildet ins Berufsleben, ja, mit vielen, vielen Ambitionen. Und wir verlieren sie mit Gründung Familie, mit Kindern, und. Und auf einmal ja, sind die hochmotivierten, super ausgebildeten, sehr ambitionierten Mütter, finden sich wieder in Teilzeit und als Mutter. Ja, und gehen auch gar nicht in diese Rolle. Und ich finde das extrem traurig und extrem schwierig, ja, dass die Gesellschaft da immer noch nicht so weit ist. Ja, und das ist natürlich auch etwas, was, glaube ich, sehr, sehr stark in der Gesellschaft verankert ist. Wir haben in Deutschland da noch sehr tradierte Rollenbilder nach wie vor. Und leider Gottes erlebe ich auch nicht, zumindest jedenfalls nicht in meinem Umfeld, dass die Frauen das jetzt auch wirklich beherzt ändern. Und im Moment rede ich da sehr, sehr viel in die Richtung. Ich glaube halt, es geht auch darum, dass wir nicht nur Chancen fordern, sondern dass wir auch Chancen nutzen und dass wir auch erkennen, es ist nicht immer der bequeme Weg, ja, aber er hat halt so viel Potenzial. Und mich macht das wahnsinnig traurig, wenn ich lese, ja, 60% der Frauen haben Angst vor Altersarmut, ja, im fortgeschrittenen Alter. Ja, und meine Generation hat in der Breite diesen Fehler schon begangen. Ich glaube, da sind ganz viele, die können das nicht zurückdrehen, weil sie nämlich keine Rentenansprüche selbst erworben haben. Ja, ich erlebe es aber auch, dass die junge Generation genauso handelt. Und das finde ich richtig fatal und sehr, sehr traurig. Ich glaube, da müssen wir wirklich drüber reden. Und du hast mich eben gefragt, brauchen Frauen da besondere Förderung oder besondere Ermunterung? Und ich glaube, ja. Weil Frauen in der Pubertät irgendwann anfangen, sich zu messen, Ja, und extrem selbstkritisch sind. Das sind sie als Kinder noch nicht so, das ist ausgeglichen. Und ich habe das jetzt erst gelernt, das liegt irgendwo auch am Östrogen. Also frag mich nicht nach den chemischen Zusammenhängen, das weiß ich nicht. Aber das Östrogen macht, dass wir uns sehr stark vergleichen und extrem selbstkritisch uns selbst gegenüber sind. Und das führt sehr häufig dazu, dass wir halt in entscheidenden Momenten nicht sagen, okay, ich möchte, ja, ich nehme jetzt die Führungsposition und ich kann das. Und Männer haben da viel, viel weniger Probleme. Und leider führt es auch dann dazu, dass häufiger Männer berücksichtigt werden. Und ich weiß natürlich mich selbst, ich hatte das Glück, ich habe einen Partner, der mich immer sehr ermuntert hat und sehr bestärkt hat. Ja, und gesagt, du kannst das und du machst das, mach das mal. Ja, und dann habe ich es auch gemacht. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir selbst aus unserer Disposition und Erziehung nicht so sind, dass wir uns auch Menschen suchen, die uns genau diese Impulse geben und die uns bestärken. Und das ist für mich auch dieses Thema Female Empowerment. Deswegen engagiere ich mich da auch. Ich glaube, dass wir Frauen da halt untereinander auch uns viel, viel stärker noch bestärken müssen. Nicht kritisch sein, nicht die andere runtermachen, sondern sagen, du machst das und du machst das top und du kannst das, mach es einfach. Und ich habe das ein paar Mal in meiner Karriere auch gesagt, dass ich dachte, boah, der Schuh ist echt groß. Ja, ob du das kannst. Und dann habe ich mich reingeschmissen und habe in der Regel festgestellt, ja, der Schuh ist groß, aber man wächst da recht zügig rein. Ja, und ich glaube, diesen Mut, ja, und dieses Selbstvertrauen, ja, da muss Female Empowerment ansetzen, dass wir mutig sind, dass wir an uns glauben und dass wir einfach diese Chancen, die wir in unserer Gesellschaft, glaube ich, an vielen, vielen Orten haben, wir haben die Ausbildung, wir haben die Möglichkeiten, aber wir müssen es einfach auch tun. Und an die Stellen, wo der gläserne Deckel, den habe ich auch erlebt, ja, wo der gläserne Deckel noch wirkt, ne, da müssen wir ran. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die wir auch jetzt schon einfach nur umsetzen müssen und einfach tun können.
Das ist ein guter Appell. Ich glaube nämlich auch, man muss das immer von beiden Seiten sehen. Ne? Es wird immer gesagt, ja, und die Frauen kriegen keine Chance und es sind nur Männer irgendwie oben. Aber es ist, glaube ich, auch ganz, ganz oft der Fall. Und das machen wir auch, die Erfahrung, wenn wir viele unserer Gäste interviewen, dass viele Frauen eben von sich aus gar nicht wollen, was du schon angesprochen hattest, weil sie irgendwie dann, gerade wenn sie aus dem Beruf raustreten wegen Familiengründung, dass sie dann gar nicht mehr so den Eifer haben, da wieder zurückzukommen. Ja. Wir hatten da kürzlich auch einen Gast zu Podcast, Ricarda Engelmeier von My Collective, die nämlich schon vor dem Austritt sozusagen oder vor der Elternzeit ansetzen und da schon mit den Frauen ins Gespräch gehen und schon, schau dir jetzt schon an, wie ist das eigentlich, wenn du wieder zurückkommst, was musst du mit dem Arbeitgeber vielleicht auch vereinbaren, dass es klappt, dass du da wieder gut reinkommst und auf eine gewisse Stelle auch wieder einsteigen kannst. Und ich glaube auch, es liegt eher daran, die Frauen zu ermutigen, auch diese Positionen anzunehmen und in den großen Schuh sozusagen anzuziehen. Und ich glaube, da hast du vollkommen recht.
Ich habe ja damals auch in Frankreich gearbeitet, in Paris, ja, in dieser entscheidenden Phase. Und für mich war eigentlich immer klar, also in Teilzeit gehe ich nicht. Ja, weil Teilzeit, ne, war für mich, dann arbeitest du halt viel mit deinem Anspruch und ne, hast halt einfach weniger Stunden und sonst was.
Gestern hattest du damals auf deinem Karriereweg, hattest du sowas wie eine Mentorin oder einen Mentor, wo du sagst, da hat dich jemand richtig gefördert?
Ja, hatte ich. Also die entscheidenden Phasen, die entscheidenden Karriereschritte, da hatte ich einen männlichen Mentor, der einfach auch an mich geglaubt hat, ja, der geglaubt hat, ich kann das, der mir große Schuhe angeboten hat und mir dann auch geholfen hat, sie zu füllen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich auch Mentoren sucht, weil so funktioniert es einfach am allerbesten und das ist auch der Weg, wie auch Männer das machen. Deswegen, Mentorship ist extrem wichtig. Das war jetzt nicht institutionalisiert. Ich habe die mir ehrlich gesagt fast selbst gesucht. Ich weiß noch, ich habe auf einer Veranstaltung auch mal angesprochen und habe dann auch sehr lange mit ihm geredet. Und daraus ist dann diese Beziehung auch entstanden, die mir dann beruflich sehr geholfen hat. Aber ehrlich gesagt habe ich selber auch initiiert, weil ich mir damals wirklich überlegt hatte, ich will jetzt hier weg und ich möchte das nicht mehr. Und wer sind denn gute und wichtige Ansprechpartner, die mich kennen sollten? Und mit denen ich einfach eine Beziehung haben sollte. Also Beziehung im Sinne von, dass sie mich kennen, dass sie mich auf dem Radar haben. Und so hat es dann auch funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch einer der Tipps, die ich auch mitgeben kann. Für mich war immer, wenn ich irgendwann wusste, was ich wollte, dann war es relativ einfach auch zu sagen, wen brauche ich dabei oder wer sollte das wissen oder welche Wege führen dorthin und. Das Allerschwierigste ist halt, sich zu überlegen, was will ich denn wirklich? Ja, was sind meine persönlichen Ziele, Visionen auch? Was ist mein Traum von mir in 10 Jahren, in 5 Jahren? Ja, was möchte ich machen? Wer möchte ich sein? Genau diese Fragen sind essentiell gerade für Frauen. Und je klarer man dann für sich ist, desto einfacher ist es auch, den Weg dorthin zu gestalten.
Mhm. Da hast du eigentlich meine nächste Frage schon beantwortet, weil ich dich nämlich fragen wollte, wie bist du denn davor oder ob du einen Tipp hast, den passenden Mentor, die passende Mentorin zu finden. Das hast du eh schon gesagt, ne? Also durchaus vielleicht einfach strategisch sich zu überlegen, wer kann mir zu gewissen Fragestellungen helfen? Und dann sich eben auch die Frage zu stellen, wo will ich überhaupt sein in so und so vielen Jahren? Wer will ich sein? Wo will ich sein? Wie will ich arbeiten? Ist ja auch ganz wichtig.
Also mir hat auch eine Führungskraft, mit der habe ich erst wirklich offen gesprochen, als ich gekündigt habe. Und dann habe ich halt mit der Chefin gesprochen, weil sie mit mir dann nochmal ein Austrittsgespräch geführt hat. Und die hat mir auch einen sehr, sehr wichtigen Tipp fürs Leben mitgegeben, weil sie hat gesagt, wenn ich das gewusst hätte, damals noch Frau Börner, ne, dann hätte ich agieren können. Und ich habe mich aber gar nicht getraut, natürlich, sie anzusprechen und mit ihr zu sprechen, ja, und diesen Kontakt und diesen Austausch auch zu suchen. Und sie hat mich damals sehr, sehr ermuntert, diesen Fehler nie wieder zu begehen, sondern wirklich auch diesen Dialog zu suchen und da überhaupt keine Scheu auch zu haben, in den Austausch zu gehen. Jetzt erlebe ich die jüngere Generation da sehr viel selbstbewusster, als wir das waren. Aber sehr, sehr häufig, ja, und das ist auch bei dem Thema Mentorensuche so wichtig, dass man einfach sich darüber Gedanken macht, wen hätte ich denn gerne? Und dann einfach auch mal frisch, fröhlich, frei fragen. Ja, oder das Gespräch suchen. Denn sehr häufig geben ja auch gerade ältere Menschen auch gern ihre Erfahrungen mit, ihr Wissen mit und fühlen sich halt auch eher gewertschätzt, ja, wenn sie das auch tun können und dort gefragt werden. Da kann halt was Wunderbares draus entstehen. Und deswegen kann ich alle nur ermuntern, auch da einfach mutig zu sein und diese Gespräche einfach zu führen, keine Scheu. Ja, weil in der Regel stößt man auf viel mehr Wertschätzung und viel mehr Freude, als man eigentlich erwartet. Also einfach da keine Hemmungen haben.
Ich glaube auch, man muss mutig sein und einfach fragen, weil die allerwenigsten werden wahrscheinlich Nein sagen. Und das Schöne ist ja auch, sich vielleicht auch das mit dem Ansatz zu denken, dass es ja, ich hatte eine Frau zu Gast, Anastasia Barner, die hat so dieses Reverse-Mentoring ein bisschen ins Leben gerufen, ne? Weil du kannst ja der anderen Person auch was zurückgeben. Und ich bin mir sicher, dass viele Personen draußen es ganz spannend finden, mit einer jüngeren Generation auch in den Austausch zu gehen.
Es ist total spannend. Ne? Also ich erlebe das immer wieder, auch wenn ich mich mit jungen Kolleginnen unterhalte. Ja, und wenn man dann wirklich in echten Austausch kommt, dann nehme ich so viel mit. Deswegen, das ist extrem wertvoll und ich glaube, wir brauchen genau diese Art von Dialog, ja, um die Themen auch weiterzuentwickeln.
Ja, auf jeden Fall. Gerstin, wünschst du dir manchmal aber dennoch eine weitere Frau in der Geschäftsführung bei DM oder sagst du, nee, meine Männer, die sind top?
Sowohl als auch. Also meine Männer sind schon top. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit ihnen zusammen. Es ist wirklich eine Freude. Ich würde mich auch freuen, wenn dort auch noch mehr weibliche Unterstützung ist, weil man denkt halt schon anders. Und es ist einfach eine ganz andere Stimmung dann, wenn es einfach paritätischer besetzt ist. Weil es dann selbstverständlich ist, wenn man halt nur die eine ist. Und ich achte da mittlerweile auch schon. Ich weiß, am Anfang habe ich immer peinlichst versucht, da nicht zu sehr diese Positionen einzunehmen. Jetzt nehme ich sie sehr viel stärker nochmal ein, weil ich denke, ich muss ja meine Stimme viel lauter machen, ja, in diesem Konzert. Aber manchmal ist es halt einfach viel, viel einfacher und dann eben auch natürlicher. wenn einfach wirklich paritätisch besetzt ist. Und ich glaube, dann kriegt man wirklich diese Diversität und diese Vielfalt der Perspektiven noch stärker in die Diskussion hinein. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn es uns gelingt, eben auch eine der Stellen dann auch mit einer weiteren Frau zu besetzen. Sobald dann eine frei wird, weil jetzt loslassen oder deswegen jemanden raussetzen möchte ich. Also würde ich auch nicht begrüßen. Also ich arbeite wirklich sehr gerne mit meinen Kollegen.
Das wollen wir auch gar nicht hier ausrufen sozusagen. Aber es ist ja ein guter Appell, dass man einfach an die Frauen herantritt und sagt, ihr könnt das auch, ihr könnt in die großen Schuhe treten. Du bist ja das beste Beispiel auch dafür, dass das dann hoffentlich in den weiteren nächsten Jahren auch gelingt. Kerstin, Abschlussfrage. Also ich weiß, du wirst bestimmt von der K5-Konferenz träumen sozusagen. Kleiner Disclaimer sozusagen, Eigenwerbung. Am 25. und 26. Juni findet ja wieder die K5-Konferenz statt in Berlin im Estrel. Und da werden wir viele interessante Speaker auf den Bühnen haben. Dieses Mal auch wieder viele weibliche Speaker. Das ist ja auch immer so ein bisschen mein Anspruch als Programmleitung, dass wir auch viele weibliche Gesichter da auf der Bühne haben. Davon wirst du sicherlich träumen, Kerstin. Das lege ich dir jetzt einfach mal in den Mund. Aber meine Frage ist noch, Kerstin, ich würde noch mal eben eingangs an die Frage zurückkehren, von was du träumst. Und vielleicht hast du ja auch noch einen persönlichen Traum, sei es ein bestimmtes Land vielleicht zu bereisen. Du hast schon angesprochen, dass du demnächst reisen wirst. Oder vielleicht steht noch irgendwie ein bestimmtes Projekt bei dir auf der Agenda im Garten oder sonst was. Vielleicht fällt dir ja ganz spontan was ein, Kerstin, von was du vielleicht noch persönlich so träumst.
Ja, also ich habe immer von Tibet und Bhutan geträumt. Dort möchte ich noch hin. Bhutan, ja auch ein total spannendes Land, ja, das auf den Glücksindex schaut. Aber eigentlich ist das auch ein Traum noch aus meiner Jugend, weil ich da ein Buch gelesen habe, Die goldenen Dächer von Lhasa. Und deswegen wollte ich halt immer nach Tibet. Das war so ein Traum, also einfach das Dach der Welt zu sehen und dort diese Kultur auch wahrzunehmen und ja, diese einzigartigen Landschaften zu erleben. Und ich bin so ein Naturkind, ich liebe es halt einfach draußen zu sein in der Natur und da diese Kraft und auch diese, ich weiß nicht, so eine Ruhe erlebe ich einfach dort. Ne? Und deswegen finde ich es halt sehr, sehr spannend, in solche Länder dann auch zu reisen und zu versuchen zu verstehen, wie andere Kulturen eben auch auf die Themen blicken. Und das begeistert mich und impulsiert mich dann auch oder inspiriert mich und da habe ich noch einige Träume im Petto, ehrlich gesagt.
Sehr gut, Kerstin. Ja. Man darf, glaube ich, auch nie austräumen sozusagen, weil dann hat man auch immer eine Motivation und einen Antrieb. Und ich bin total gespannt, was sich bei DM in puncto Nachhaltigkeit noch ändern wird. Wir sind beide gespannt, was sich in puncto mehr Frauen in der Führungsebene noch ändern wird. Und Kerstin, ich hoffe, du kannst in deine nächsten beiden Termine mit Kraft und Ruhe so ein bisschen reingehen. Und es hat mir auf jeden Fall total viel Spaß gemacht, dass du heute da warst und uns mit uns so viel geteilt hast. Vielen lieben Dank, Kerstin, dass du da warst.
Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Dankeschön.